Erste Buch Mose, Kapitel 3. Ich habe zu Beginn für euch hier eine Liste von Ausreden von Schwarzfahrern mit der Wiener U-Bahn. Mir hat die Zugluft den Fahrschein aus der Hand gerissen. Oder eigentlich wollte ich zu Fuß gehen und habe mich nur verfahren. Tut mir leid, aber ich habe sie nicht einsteigen gesehen. Gestern bin ich auch schwarz gefahren und da hat kein Mensch was gesagt. Dem Entwerter muss die Tinte ausgegangen sein. Mein 3-jähriger Sohn hat mich in die U-Bahn gezogen. Ich wollte gar nicht fahren, aber er ist ja so lieb. Wenn mein Fahrrad einen Platten hat, ist es doch eigentlich kein Fahrrad mehr. Brauche ich trotzdem einen Fahrschein dafür? Ich habe mich so geniert, nach dem Entwerter zu fragen. Wir sind Meister im Ausreden erfinden, oder? Im Schuld wegschieben, in dem uns entziehen von der Verantwortlichkeit für unser Handeln. Das ist ein weltweites Problem, wissen wir, betrifft sogar die allerhöchsten Verantwortungsträger. Ich meine, ein Klassiker ist der Bill Clinton damals, ne? Als er gefragt wurde, ob er je gekifft hat, und er hat gesagt, nein. Und als er dann überführt wurde, dass er es doch gemacht hat, hat er gesagt, oh, ich habe nicht eingeatmet. Also alles so Definitionssache. Und es ist ein riesengroßes, auch gesellschaftliches Problem, dass Menschen nicht mehr bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen für den Mist, den sie verbockt haben. Das fängt schon ganz, ganz früh an. Hier sind 2 Originalstatements von meinen 3-jährigen Jungs im letzten Jahr. Ich habe vergessen, dass Ja, Ja ist und Nein, Nein ist. Oder das war nicht ich, das war meine Hand. Haben die wirklich gesagt? Und ihr Eltern wisst es, wenn ich frage, okay Jungs, wer von euch war's? Die erste Erklärung ist immer, ich war's nicht, warum es nicht ich war, sondern der andere. Und dann, wenn du wirklich erwischt bist, dann kommt die Erklärung, warum ich nichts dafür kann und warum es nicht meine Schuld ist und so weiter und so fort. Und wir kennen das alle aus der Schulzeit, dasselbe passiert, wenn der Lehrer gefragt hat, okay Leute, wer war's? Dann geht das in der ganzen Klasse so los. Und ihr kennt es auch vom Arbeitsplatz, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder wenn irgendwas nicht geklappt hat, wer war schuld? Natürlich die anderen und ganzen Rechtfertigungen, warum ich natürlich nichts damit zu tun habe. Eheseelsorge beginnt in der Regel so, dass jeder die Liste bringt von dem, warum der andere schuld ist und was der alles falsch macht und natürlich nicht ich. Andreas im Knast, oder? Selbe Schiene in der Klinik. Ich wurde als Kind zu heiß gebadet, mein Vater ist Alkoholiker, deswegen bin ich und so weiter und so fort. Und ich meine, das gibt es. Es gibt schwierige Kindheiten, es gibt schwere Umstände, das will keiner wegdiskutieren. Aber Leute, trotzdem treffen wir Entscheidungen. Und oft treffen wir schlechte Entscheidungen und falsche Entscheidungen. Und leider ist es oft so, statt die Verantwortung dafür zu übernehmen, sehen wir uns lieber in dieser Opferrolle und schieben es lieber auf die anderen. Ist auch bequemer, dann muss ich mich nicht mit mir auseinandersetzen, mit meinem bösen Herzen, mit meinem Versagen. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle aus unserem eigenen Leben. Instinktiv reagieren wir so. Und das ist ein Problem. Und ein Problem von dem Problem ist, dass wir so natürlich unsere Probleme nie lösen werden. Dass wir nie Vergebung, nie Versöhnung finden werden auf die Tour. Wir bleiben gefangen, statt frei zu werden. Und heute werden wir uns den Beginn von diesem Verhaltensmuster ansehen. Hat schon ganz früh begonnen im Garten. Und wir wollen über Umgang mit Sünde sprechen. Tatsache ist, wir alle versagen immer wieder, wir alle treffen immer wieder schlechte Entscheidungen und wir laden Schuld auf uns. Und es gibt eine richtige Art und Weise, damit umzugehen, und es gibt eine falsche Art und Weise, damit umzugehen. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Und wir fangen mit dem schlechten Beispiel an. Letzte Woche haben wir über die Versuchung gesprochen, der ersten Menschen, und wir haben den Sündenfall gesehen. Und heute lesen wir weiter im Vers 7. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Menschen haben gesündigt und sie sahen plötzlich die Welt mit anderen Augen als vorher. Bisher kannten sie nur Gutes, jetzt kannten sie auch das Böse, die Sünde, und zwar aus eigener Erfahrung. Die müssen sich furchtbar gefühlt haben. Und Gott hat uns unser Gewissen gegeben. Und Leute, es ist gut, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir was Böses getan haben oder was Böses gesagt haben oder was Böses gedacht haben. Wir fühlen uns schlecht, weil es schlecht ist. Das ist nicht nur irgendwie eine Einbildung oder irgendein religiöser Trip oder sowas. Nee, das ist real. Wir fühlen uns schlecht, weil es schlecht war. Versuch nicht, die Stimme Gottes in deinem Gewissen zum Schweigen zu bringen. Und das ist möglich, wir können abstumpfen. Aber das ist dann so, wie wenn wir Krebs haben und ihn nur mit Schmerztabletten behandeln. Schmerz ist ein Warnsignal, ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht richtig ist, dass irgendetwas krank ist. Und wenn wir nur den Schmerz betäuben und nicht an die Ursache drangehen, dann ist es tödlich. Dann wird die Sache tödlich ausgehen. Und so ist es auch mit unserem Gewissen. Also erster Punkt heute ist, hör auf dein Gewissen. Hör auf die anderen. Ich meine, meistens sehen wir ja die Reaktionen von anderen, wenn wir sie verletzt haben. Hört auf Gottes Wort. Das ist der Maßstab. Und wenn Gott uns auf irgendeine Art und Weise aufzeigt, dass etwas falsch ist, dann schiebt es nicht weg. Indem du den Maßstab verwässerst, oh, es gibt keine Sünde, oder nee, das ist schon okay, das ist nicht falsch. Indem du es wegdiskutierst, indem du das Gewissen unterdrückst irgendwie, indem du Ausreden suchst, indem du dich rechtfertigst, oh, alle tun das doch. Nee, geh richtig um mit deiner Schuld. Und der erste Schritt ist, dass wir dazu stehen. Dass wir es bekennen, dass wir es eingestehen, wenn wir gesündigt haben. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Nackte Sünder voreinander, nackte Sünder vor Gott. Mit Schuld kam Scham in diese Welt. Und es ist richtig, dass wir uns schämen, wenn wir was Böses getan haben, wenn wir gesündigt haben. Wieder, das ist nicht nur eine Einbildung oder Erfindung der Kirche, um die Leute irgendwie zu unterdrücken. Nee, es ist real, es ist ein gutes Warnsignal Gottes, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und Adam und Eva, sie wussten es, sie spürten das hier, dass das, was sie getan haben, nicht okay war, dass sie gegen Gott rebelliert haben, dass sie Schuld auf sich geladen haben, dass sie gemeinsam gegen Gott gesündigt haben und dass sie gegeneinander gesündigt haben. Adam hat seine Leiter- und Beschützerrolle nicht wahrgenommen, Eva hat dem Adam die Frucht weitergegeben, und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, niemand sündigt allein, es hat immer Auswirkungen. Und wir sehen hier die ganze Dynamik von Sünde. Plötzlich ist die Beziehung der beiden miteinander gestört. Die Unschuld, das Vertrauen ist gebrochen. Und natürlich vor allem ihre Beziehung mit Gott ist gestört. Und sie wussten das genau. Sünde ist so zerstörerisch. Im Römerbrief heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Auf ganz vielfältige Art und Weise und in vielen Bereichen. Und jetzt seht, wie Adam und Eva mit diesem ganzen Problem umgegangen sind. Wie sie versucht haben, dieses Problem zu lösen. Zuerst lesen wir, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Sie versuchten ihre Nacktheit vor Gott als Sünder, ihre Schuld selbst zu bedecken, selbst zu verbergen. Und sie haben das getan, indem sie Feigenblätter aneinander genäht haben. Das war eine schlechte Entscheidung. Wisst ihr, wie Feigenblätter sind? Ich meine, das sind große Blätter und in dem Sinn hat es gut gepasst, aber Feigenblätter sind sehr rau. War keine gute Lösung des Problems. War eigentlich gar keine Lösung. Und wir sehen hier ein Bild für all unsere menschlichen Versuche, unsere Sünde zu rechtfertigen, zu verbergen, zuzudecken, es selbst wieder gut zu machen. Es ist ein Bild für unsere Selbstgerechtigkeit, unsere selbstgerechten Versuche, uns selbst zu erlösen. Alle menschengestützten Religionen bauen darauf auf, Selbsterlösung durch gute Werke, durch religiöse Rituale, durch Spenden, durch Fasten, durch Wallfahrten, durch Meditation, dadurch, dass man irgendeine Treppe auf den Knien hochkriecht zu irgendeinem Tempel. Oder so ganz krass, zu Ostern sehen wir das immer wieder auf den Philippinen, dass Leute sich kreuzigen lassen, weil sie denken, sie können dadurch irgendwas abarbeiten. Es ist so verrückt. Gebetsmühlen, Reinkarnation, Versuch es immer wieder neu hinzukriegen, immer wieder die neue Anstrengung, es wieder gut zu machen. Oft gibt es in den religiösen Vorstellungen der Menschen diese Vorstellung von der Waagschale. Wenn du dich mit einem Moslem unterhaltest, kommst du irgendwann auf den Punkt, ja, irgendwann wird alles auf die Waage gelegt werden und deine guten Werke werden hoffentlich deine bösen Werke irgendwie aufwiegen. Auch bei den Juden ist es heute so, am Versöhnungstag versuchen sie zu reflektieren, ob sie genug Gutes getan haben, um das Schlechte wieder aufzuwiegen. Also ist das heutige rabbinische Judentum, nicht das alttestamentliche Judentum. Da gab es einen ganz anderen Weg im Alten Testament und das war der Weg des Opfers. Opferlamm. Ein Unschuldiger nimmt den Platz des Schuldigen ein und stirbt für seine Sünde. Und dadurch gibt es Vergebung. Dadurch gibt es Zugang zu Gott für den Sündern. Das war das alttestamentliche Modell. Ja, die Juden haben irgendwann Jesus abgelehnt und dann mussten sie irgendwo was Neues schnitzen. Tempel wurde zerstört, Opfer gibt es heute nicht mehr. Und es ist so eine typische selbstgerechte Religion geworden. Ich versuche das Böse mit meinem Guten aufzuwiegen auf diese Waagschale und hoffentlich können wir selbst das alles ausgleichen. Das ist das typische religiöse Denken der Menschen. Blättert mal nach vor zum Vers 21. Da sehen wir, was Gott gemacht hat. Da lesen wir, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Sehen wir das erste Mal, dass ein unschuldiges Tier sterben musste, wegen der Sünden der Menschen. Also Gott lehrte den Menschen diesen Weg von dem stellvertretenden, unschuldigen Opfer von ganz vom Anfang an. Und das war sehr eindrücklich, das war sehr krass. Versetzt euch mal da rein, wie haben die ersten Menschen sich gefühlt, als sie hier zugesehen haben, wie Gott ein Tier geschlachtet hat und dem das Fell abgezogen hat, um sie zu bekleiden. Das ist vorher noch nie passiert. Vorher ist noch nie jemand gestorben. Das ist das erste Mal, dass hier ein Lebewesen gestorben ist oder gestorben wurde, um Schuld zu bedecken. Versetzt euch da mal rein, wie krass das gewesen sein muss für Adam und Eva. Das muss ein Schock für sie gewesen sein. Und dann später im Gesetz finden wir natürlich diese Erlösung durch das Opfer. Und es musste ein männliches, es musste ein perfektes Lamm sein. Und dann hat der Sünder seine Hand auf den Kopf dieses Opfertieres gelegt und hat bildlich gesprochen quasi seine Schuld auf dieses unschuldige Tier gelegt. Und dann wurde dieses Tier geschlachtet vor ihm und hat ausgeblutet, hat das Leben ausgehaucht. Wie krass! Hat den Menschen gezeigt, wie tödlich, wie ernst Sünde ist. Und dass ein Unschuldiger den Platz des Schuldigen einnehmen muss. Und natürlich waren das alles Bilder auf Jesus hin. Im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt es, dass Blut, das heißt das Leben von Opfertieren, kann Sünden nicht wegnehmen. Und Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes. Kein Tier, er war einer von uns. Gott, der Mensch wurde, ein unschuldiger Mensch, der ein unschuldiges, perfektes Leben gelebt hat, ein sündenloser Mensch. Und dann hat er am Kreuz, an unserem Kreuz, unseren Platz eingenommen und für unsere Schuld bezahlt. Der Sündenlose für den Sünder. Das ist Gottes Modell. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 heißt es, das Blut Jesu, sein perfektes, unschuldiges Leben für uns. Das Blut Jesu, sein stellvertretendes Opfer für uns, reinigt uns von jeder Sünde. Also Gottes Weg ist ganz anders als diese selbstgeschnitzten, menschengemachten Wege. Das biblische Christentum ist anders. Es ist keine menschengemachte Religion. Es ist keine Selbsterlösungsreligion. Und für uns ist dieser ganze Opfergedanke erstmal anstößig, oder? Das ist beleidigend für uns eigentlich. Es ist eine Beleidigung für unseren Stolz, für unsere Selbstgerechtigkeit. Dass Gott sagt, du kannst dich nicht selbst erlösen. Du kannst es nicht selbst wieder gut machen. Deine Schuld, deine Sünde. Nee, die Bibel fängt bei Gott an. Er bahnt einen Weg, den wir selbst nicht bahnen können. Jesus hat gesagt, nicht ihr seid der Weg oder du bist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber zurück zu Adam und Eva. Da stehen die beiden, bekleidet mit ihren kratzenden, juckenden, feigen Blättern. Und sie ahnen, dass es nichts bringen wird. Wir sehen hier, sie hatten keine Zuversicht vor Gott. Lass uns in Vers 8 weiterlesen. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn im Garten wandeln, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau. Wunderbar, Gott selbst war gegenwärtig und sie hören seine Stimme. Und was ist ihre Reaktion? Oh oh, da kommt ja der Papa, dem wir ungehorsam waren. Da kommt ja der Heilige, der König, der gerechte Richter, gegen den wir rebelliert haben. Und da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Das ist, was Sünde mit unseren Beziehungen macht. Spielen Verstecken hier mit Gott. Hast du das je getan? Hast du je versucht, dich vor Gott zu verstecken oder vor ihm davon zu laufen? Vielleicht bist du ja jetzt gerade dabei. Das ist Quatsch. Es funktioniert nicht. Frag Adam und Eva. Frag Jona. Frag David. Es funktioniert nicht. Unser Gott ist allwissend und allmächtig und allgegenwärtig. Im Psalm 139 lesen wir, schreibt David: Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis wurde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Du kannst es nicht dunkel genug machen, dass Gott dich nicht sehen kann. Du kannst nicht weit genug weglaufen, dass Gott nicht da ist. Das ist erstmal ein beunruhigender Gedanke, wenn du gesündigt hast vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist es sehr befreiend. Weil das sagt mir, ich muss diese Spielchen nicht spielen mit Gott. Er weiß es sowieso. Ich muss ihm nichts vormachen. Ich kann einfach ehrlich sein zu ihm. Und vor allem, weil ich weiß, dass er mich sehr, sehr lieb hat. Und dass er einen Weg bereitet hat, unsere Beziehung zu heilen. Uns von unserer Schuld, die ihn beleidigt, die uns von ihm trennt, zu befreien. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Sieh, der Gott, der Herr, rief den Menschen Einzahl, er spricht hier zu Adam. Er hält ihn als das Haupt seiner Familie, als den verantwortlichen Leiter zuerst verantwortlich. Und lass uns nochmal lesen, was Gott zu Adam gesagt hat. Wo bist du? In welchem Tonfall hörst du diese Worte? Das offenbart dir viel von deinem Gottesbild. Wie hörst du es? Wo bist du? So der ahnungslose, machtlose, trottelige, suchende Gott, mit dem du Verstecken spielen kannst? Nee, das war sicher nicht, oder? Gott wusste genau, wo sie sind. Das ist ja keine suchende Frage. Natürlich wusste Gott, wo Adam ist. Er wusste auch genau, was geschehen war. Diese Frage Gottes, wo bist du, ist eine Einladung an Adam, richtig mit seiner Sünde umzugehen. Sich der Sünde zu stellen, seine Schuld zu bekennen. Oder zweitens hörst du so eine zornige, hasserfüllte Stimme. Wo bist du? Hier. Stimme des Kopfgeldjägers nach dem Verbrecher auf Gangsterjagd. Wo bist du? Ich dich erwischt dann. Ist das das, was du hörst? Oder hörst du die traurige Stimme eines liebenden Vaters, dessen Herz gebrochen ist? Wo bist du? Ich glaube, so ähnlich hat es sich wohl angehört. Adam, wo bist du? Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Es gibt die Geschichte von einem Pastor, der Besuchsdienst gemacht hat und der eine alte Frau in seiner Gemeinde besuchen wollte. Und er hat an der Tür geläutet und klingelt und Er hat wohl gesehen, irgendjemand ist zu Hause, da brennt Licht oder was immer, aber sie hat ihm nicht aufgemacht. Und dann hat er eine Notiz geschrieben und in den Postkasten geworfen und er hat die Schriftstelle Offenbarung 3, Vers 20 draufgeschrieben. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Im nächsten Gottesdienst, wo sie das Geld gezählt haben nach dem Gottesdienst, war Notizzettel im Klingelbeutel von dieser alten Frau. Und da stand die Schriftstelle hier, 1. Mose 3, Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, das heißt Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und wieder Gott fragt hier nicht nach Information. Gott weiß, was passiert ist. Er möchte Adam eine Tür öffnen. Ist eine Einladung, seine Schuld zu bekennen. Einfach zu sagen, ja, das habe ich getan. Ich habe gesündigt. Das war falsch. Bitte vergib mir. Aber hier sehen wir unsere klassische menschliche Reaktion. Was passiert? Adam, unser Held, schiebt die Schuld auf seine Frau. Vers 12. Da sagte Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Ja, ist wahr, es ist so passiert, aber es ist eine Ausrede. Ich meine, nur weil dir die Frau die Frucht gibt, heißt es nicht, dass du sie essen musst. Adams Problem, Adams Verantwortung war nicht, dass seine Frau ihm die Frucht gab. Das Problem war, er nahm und er aß. Das war sein Problem. Also Adam spielt hier diese beliebte Opferrolle. Ich kann nichts dafür. Sie hat den Vorschlag gemacht. Sie hat mich verführt. Kann ja sein. Wahrscheinlich war es sogar eine große Versuchung. Aber Adam, du hast die Entscheidung getroffen. Du hast dich entschieden, Gott ungehorsam zu sein. Das war dein Ding. Gott sagt uns, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern dass er in jeder Versuchung einen Ausgang schaffen wird zu bestehen. Also Adam, es lag an dir, davon zu laufen, der Versuchung zu entfliehen oder die geistliche Waffenrüstung anzulegen und zu widerstehen. Jakobus 1 lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und das ist der Punkt. Adam, du wolltest es. Du wolltest die Frucht, du wolltest dein eigener Gott sein. Das ist dein Problem. Unabhängig von dem, was Eva oder, es war sonst niemand da, unabhängig von dem, was Eva getan hat. Du hast die Entscheidung getroffen, zu sündigen. Und jetzt sei Mann genug dafür, die Verantwortung zu übernehmen und dazu zu stehen. Aber Adam sagt, die Frau ist schuld. Ist die Ausrede so vieler Männer. Manchmal wurde das sogar in der Kirchengeschichte so gerechtfertigt, theologisch. Oh, die Frau ist das Problem. Ist so lächerlich. Niemand anderer ist schuld an deiner Sünde, lieber Mann, auch liebe Frau, als du selbst. Aber seht ihr, Adam macht ja nicht nur bei seiner Frau Halt. Er versucht, so wie Jakobus das geschrieben hat, Gott die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Und das ist so eine beliebte Ausweichstrategie, oder? Wenn jemand deine Schuld aufdeckt oder dich konfrontiert mit deiner Sünde, was machen wir? Wir gehen in die Gegenoffensive, wir schießen zurück, wir attackieren, wir beschuldigen ihn. Und was sagt Adam? Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also Gott, eigentlich, wenn wir es genau betrachten, ist das alles deine Schuld. Ich war zufrieden allein im Garten, aber dann gabst du mir diese Frau. Oh Mann. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Eva sich dabei gefühlt hat? Ihr Respekt für Adam ist wahrscheinlich ins Unermessliche gestiegen, an dem Punkt. Und wir können uns reinfühlen, wie das ihre Beziehung beeinflusst hat. Aber ich meine, das ist Realität, das sehen wir jeden Tag. Es gibt unzählige Männer, die sich wie Adam verhalten und sich dann wundern und beleidigt sind, wenn ihre Frauen sie nicht respektieren. Hey, wenn du das bist, hör auf, über deine Frau zu jammern und fang an, ein gottesfürchtiger Mann zu sein. Wie ein gottesfürchtiger Mann zu leben. Heilig und vorbildlich und liebevoll und integer und verantwortungsvoll. Und dann wirst du ihren Respekt gewinnen. Und wir werden nächstes Mal sehen, da ist auch oft so eine sündige, natürliche, stolze, respektvolle Haltung im Herzen einer Frau ihrem Mann gegenüber seit dem Sündenfall. Das gilt ganz sicher besonders in unserer Zeit, wo es als richtig und erstrebenswert und als cool angesehen wird. Hey, aber wenn dem so sein sollte, dann sollte es nie wegen deinem Verhalten sein, sondern trotz deinem Verhalten. Der Punkt heute hier ist, jeder nimmt sich an seine eigene Nase. Versuch dich nicht rauszureden. Wir sehen ja, die liebe Eva steht dem Adam in nichts nach. Lass uns weiterlesen im Vers 13. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und wieder ist eine Einladung an Eva umzukehren und ihre Schuld zu bekennen. Und die Frau sagt: Die Schlange hat mich getäuscht oder verführt oder betrogen. Die Schlange war's. Ist nicht meine Schuld. Satan, die alte Schlange, ist schuld. Und das ist eine sehr populäre Ausrede in manchen christlichen Kreisen. An allem ist der Teufel schuld. Ich kann nichts dafür. Der Teufel hat mich dazu gebracht, dass ich getan habe, was ich getan habe, dass ich die Entscheidung getroffen habe, die ich getroffen habe. Er hat mich verführt. Und ich meine, wir wissen, wer ihn geschaffen hat, oder? Also, Eva gibt den gleichen Käse von sich. Mir lieber Ehemann, die beiden stehen einander in nichts nach. Wir sind alle Sünder. Versuchen nur die Schuld hin und her zu schieben. Und solange wir uns auf dieser Ebene bewegen, auf dieser menschlichen Ebene, solange wir unsere Schuld verstecken und verleugnen, uns ausreden, andere beschuldigen, werden wir nie unsere Beziehungsprobleme lösen. Werden wir nie unser Schuldproblem lösen. Im Gegenteil, wir werden nur alles schlimmer machen. Gott zeigt uns einen ganz anderen Weg. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Also zuerst verflucht Gott das Tier, das Satan als Werkzeug gebraucht hat, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Und dann finden wir hier die erste Prophetie über den Retter Jesus, der Satan besiegen wird am Kreuz. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Same ist ein altes Wort, Nachkommen ist damit gemeint. Interessantes Bild eigentlich, ne? Also du siehst deinen Samen sozusagen und der geht auf, bringt Nachkommenschaft. Ich finde es auch hier interessant, dass er von dem Samen der Frau spricht, denn normalerweise kommt der Same vom Mann, oder? Und wenn wir die Stammbäume in der Bibel lesen, sind es immer die Männer, die hier aufgeführt sind. Aber hier spricht es vom Samen der Frau. Weiß nicht, vielleicht ist das schon ein kryptischer Hinweis auf die Jungfrauengeburt Jesu. Auf jeden Fall lesen wir im Galaterbrief Kapitel 3, dass hier betont wird, dass es in der Einzahl steht. Ihrem Samen, einer, dieser eine Same Abrahams, davon spricht es im Galaterbrief, aber auch dieser eine Same, dieser eine Nachkomme Evas. Und der ist Jesus. Er wird dir den Kopf zermalmen, und wenn du jemanden den Kopf zertrittst, dann machst du ihn platt, machst du ihn tot. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ja, du wirst ihn auch schlagen, aber er wird dich platt machen. Das fand ich eine coole Szene in diesem Passionsfilm, wo Jesus im Garten ist und die Schlange. Und da ist diese Versuchung und dann macht er und zertritt ihr den Kopf. Das hat Jesus am Kreuz getan. Und das ist Gottes Weg, das ist Gottes Vorsorge und Lösung für unsere Sünden. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, es verleugnen, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, ich habe nichts falsch gemacht, dann machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Aber Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also so gehen wir richtig mit Sünde um. Dass wir alle Ausreden und alle Rechtfertigungen und alle Selbstgerechtigkeit und unseren Stolz ablegen und dass wir uns demütigen und einfach unsere Schuld bekennen. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen mit Gott. Ja, ich war's und ja, das ist Sünde, ja, das ist falsch, ja, das muss raus aus meinem Leben, ich will nicht mehr so leben. Und dann dürfen wir uns mit unserer Sünde an Jesus wenden und sie ihm anvertrauen. Jesus, danke, dass du dafür bezahlt hast. Bitte veränder mich, hilf mir, anders zu leben. Füll mich mit deinem Geist, nimm du Raum ein in mir. Ich will anders leben, ich will dich repräsentieren. Und zuallererst bekennen wir Gott unsere Sünde. Zuallererst haben wir gegen ihn gesündigt und dann kommt erstmal lange gar nichts. Wir sehen das bei David, nachdem er Ehebruch begangen hat und den Mann von Bathseba ermorden hat lassen, betet David trotzdem im Psalm 51, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. Zuerst sündigen wir vor Gott und er bekennt Gott seine Schuld. Also bring deine Schuld zu Jesus. Und dann zweitens, wenn du mit Gott versöhnt bist, in Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt nun einander die Sünden. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also dann gehen wir auch auf den Menschen zu, gegen den wir gesündigt haben und bekennen auch ihm unsere Schuld und übernehmen die Verantwortung. Sagen, ja, ich bin schuld, das war falsch, bitte vergib mir. Und dann kann der andere Vergebung zusprechen und ihr könnt euch versöhnen. So werden Beziehungen geheilt. Und wenn du den ersten Schritt machst und dich demütigst und bei deinem Mist anfängst, dann wird es auch was im Herzen von dem anderen etwas bewirken. Und das mache ich oft in der Eheseelsorge, zu sagen, okay, mach eine Liste von all deinem Mist. Und dann unabhängig von dem anderen, steh zu deiner Sünde. Und mach du den ersten Schritt, demütige dich. Hör auf mit Beschuldigungen, du, nee, fang an mit ich. Hey, ich habe versagt, ich habe dir Unrecht angetan, ich habe dich verletzt, bitte vergib mir. Und dann wird es dem anderen auch viel, viel leichter fallen, von seinem du wegzukommen und sich auch zu demütigen. Und dann könnt ihr euch versöhnen. Und in Matthäus 5, Vers 23 sagt Jesus, wenn du unterwegs bist zum Gottesdienst und du erinnerst dich, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann geh vorher hin und versöhn dich mit ihm. Und auf der anderen Seite sagt Jesus im Kapitel 18, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, also erstens sagt er, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, deinem eigenen Anteil vielleicht daran oder vielleicht auch deine sündige Reaktion auf das, die Sünde des anderen gegen dich, deine lieblose Einstellung, zieh das erst aus deinem Auge. Und dann sagt in Matthäus 18, geh hin und konfrontiere ihn unter vier Augen, in Liebe und in Demut. Seht ihr, was Gott hier tut? Idealerweise treffen sich die beiden auf dem halben Weg. Und dann kommen sie gemeinsam zum Kreuz. Und der Herr sagt uns, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und so werden Beziehungen geheilt, schon in dieser Welt. Und dann wird das Reich Gottes sichtbar in unseren Beziehungen und in unseren Ehen. Wir wollen heute Abend mal feiern zum Abschluss. Die Schlange hat gesagt, hier, nimm und iss die Frucht der Rebellion gegen Gott. Jesus hat uns das Abendmahl gegeben, als Bild für sein Erlösungswerk für uns. Und er hat gesagt, nehmt und esst alle davon. Was wollen wir jetzt tun? Und ich möchte euch einladen, unsere Abendmahlszeit zuerst mit einer Zeit der Stille und der Reflexion zu beginnen. Und für die von euch, die diesen Outline-Zettel haben, der im letzten Punkt, sind auch diese Fragen drauf. Nimm dir Zeit, schreib es vielleicht auf. Frag den Herrn, ist da eine Sünde in meinem Leben, die ich zu dir bringen muss? Und gibt es einen Menschen, mit dem ich Versöhnung suchen muss? Lass uns diese Zeit der Stille nehmen, erstmal, um auf Gott zu hören, dass er fähig ist, uns zu überführen, in unser Leben zu sprechen. Und dann wird der Markus uns in das Abendmahl leiten. Und dann dürfen wir unsere Schuld zu Jesus bringen. Und dann dürfen wir aufstehen von diesem Tisch des Herrn und auf diese Mitmenschen zugehen, mit denen wir uns versöhnen müssen. Wir können Versöhnung suchen. Und das ist so heil, das ist so gut. Bekennen, frei werden, versöhnen. Vater, danke, dass du diesen Weg bereitet hast, für uns frei zu werden von unserer Schuld und heil zu werden in unseren Beziehungen mit dir und unseren Mitmenschen. Herr, wir bitten jetzt, wie David auch im Psalm 139 gebetet hat, erforsche unsere Herzen und siehe, ob da irgendein gottloser Weg in uns ist. Und dann führe uns auf deinem Weg des Heils und der Gerechtigkeit. Führe uns du jetzt in dieser Zeit.